BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Ich freue mich ausgesprochen, dass Sie auch in dieser Woche wieder mit dabei sind. In dieser Woche machen wir weiter mit unserem Programm Was sollte die neue Bundesregierung denn so machen? Und fokussieren auf die erforderlichen Reformen im Gesundheitssystem. Wir wissen es schon lange, unser Gesundheitssystem wird immer teurer, ohne wirklich überdurchschnittlich gute Ergebnisse zu liefern. Was macht die Politik? Sie gründet Kommissionen. Kommissionen sollen Reformen für die Gesundheit und die Pflege erarbeiten. Und bis es soweit ist, dürfte es weitergehen wie bisher. Löcher werden gestopft durch höhere Beiträge und mehr Zuschüsse aus Steuermitteln. Damit mag man zwar die bittere Wahrheit vertuschen, aber das Problem wird immer größer. Mit ein paar kosmetischen Korrekturen und den nächsten milliardenschweren Einnahmeerhöhungen lässt sich das System nicht mehr retten. Das Problem ist nicht zu wenig Geld, sondern ein System, das falsche Anreize setzt. Was wir tun sollten, um die Anreize zu verbessern und das Gesundheitssystem effizienter und effektiver zu machen, diskutiere ich mit meinen heutigen Gästen. Ich fand es in der Vorbereitung wie immer spannend. Ich hoffe, Sie auch. Fangen wir also an.
BTO Beyond the Obvious, featured by Handelsblatt.
Vertrauen ist eine harte Währung. Wenn Unternehmen Vertrauen verspielen, dann wird es in der Regel teuer und nicht selten geht es ganz schnell auch um die Existenz. Vertrauen aufzubauen ist langwierig und oft mit hohen Investitionen verbunden. Vertrauen zu sichern und zu rechtfertigen ist deshalb für Unternehmen essentiell. In der heutigen Welt können Unternehmen ihren Status von Sicherheit und Compliance aber nicht einfach behaupten, sie müssen ihn nachweisen. Vanta bietet Ihnen eine Plattform zur Automatisierung von Sicherheits- und Compliance-Prozessen. Vanta hilft Unternehmern und Unternehmen dabei, ihre IT-Sicherheits- und Datenschutzstandards automatisch zu überprüfen und einzuhalten. Die Plattform sorgt dafür, dass Firmen bestimmte Sicherheitsvorgaben wie SOC 2 oder ISO 27001 erfüllen, ohne manuell kontrollieren zu müssen. Das System von Vanta überwacht ständig, ob Sicherheitsmaßnahmen richtig umgesetzt werden, sammelt automatisch Nachweise und erleichtert Prüfungen durch externe Auditoren. Dadurch sparen Unternehmen Zeit und können ihren Kunden zeigen, dass ihre Sicherheitsstandards hoch sind und deren Einhaltung vertrauenswürdig ist. Vanta hat die Einhaltung von mehr als 35 Richtlinien automatisiert. Bis zu 90% der notwendigen Arbeit für Rahmenrichtlinien, darunter die neuesten europäischen wie der EU AI Act oder DORA, sind mit Vanta automatisiert. Damit sind Sie in Wochen statt in Monaten auditfähig und Sie sparen bis zu 85% der üblichen Kosten. Vanta lässt sich mit Ihrem Unternehmen skalieren und hilft Ihnen, die Einhaltung von Vorschriften kontinuierlich zu überwachen, das Risikomanagement zu vereinheitlichen und Sicherheitsüberprüfungen zu rationalisieren. Weltweit vertrauen bereits mehr als 10.000 Unternehmen auf Vanta. Buchen Sie noch heute Ihre Demo unter vanta.com/BTO. Mehr Informationen in den Shownotes.
Es ist nicht das erste Mal, dass wir uns mit dem deutschen Gesundheitssystem befassen. Zuletzt hat im Februar Jens Baas, der Vorstandsvorsitzende der Techniker-Krankenkasse, eindringlich aufgezeigt, wie viele Potenziale wir noch haben, das Gesundheitssystem billiger und besser für die Patienten zu machen.
Wir verschwenden an vielen Ecken zu viel Geld. Wir geben Geld für Dinge aus, die nicht notwendig sind. Wir machen Dinge doppelt. Wir leisten uns extreme Bürokratien. Wir leisten uns Angebote, die dann, wenn sie da sind, natürlich auch Nachfrage schaffen. Stichwort Klinikbetten. Wenn ich zu viele Klinikbetten habe, dann werden die auch gefüllt. Also es gibt eine ganze Reihe an kostentreibenden Themen, die unserem System einfach deswegen da sind, weil unser System so aufgestellt ist. Und deswegen sind wir auch an einem Punkt, wo es nichts mehr nützt, an kleinen Ecken irgendwas nachzujustieren. Das ist wie, wenn ich eine schwere Krebserkrankung habe und klebe irgendwo ein Pflaster drauf. Dann sehe ich vielleicht an der Stelle den Ausschlag nicht, aber meine Erkrankung wird nicht besser. Wir müssen recht grundlegend ans Gesundheitssystem rangehen und sagen, wo sind die grundlegenden Probleme, die wir haben, und nicht immer nur versuchen, ein kompliziertes System dann noch komplizierter zu machen und zu hoffen, dass es dann irgendwie besser wird. Und das ist das, was wir in Deutschland leider tun. Und deswegen sind die Gründe nicht, dass wir zu wenig Geld haben, nicht, dass die Beteiligten im System zu viel Geld verdienen, sondern dass das ganze System in sich zunehmend insuffizient aufgestellt ist.
Und erst vor 2 Wochen hat an dieser Stelle Professor Bernd Raffelhüschen recht desillusioniert gesagt, dass wir letztlich im Bereich der Rente nichts mehr tun können mit Reformen und dass es deshalb umso wichtiger ist, bei Gesundheit und Pflege jetzt zu reformieren.
Bei den Krankenversicherungen, da werden wir ganz deutlich die Eigenbeteiligung erhöhen müssen. Das ist das Erste und das Wichtigste. Wir werden nicht eine 20 € Praxisgebühr wieder einführen. Da müssen größere Beträge ran. Wir müssen gleichzeitig den Leistungskatalog diskutieren. Wir brauchen nicht selbstverschuldete Risiken im Leistungskatalog. Wir werden wahrscheinlich auch bei der zahnmedizinischen Versorgung deutliche Abstriche machen. Und was die Pflege angeht, da bin ich sehr böse, denn der Punkt ist doch ganz einfach der. Alle Pflegefälle von heute und in den vergangenen, sagen wir mal, fast 30 Jahren jetzt. All diese Pflegefälle haben sich das, was sie an Pflegeleistung bekommen haben, nicht verdient. Sie haben dafür nicht gezahlt. Die Pflegefälle der vergangenen 3 Jahrzehnte sind nichts anderes als die Einführungsgewinnler eines neu begründeten Kettenbriefs. Also auf gut Deutsch, wir müssen wieder zu einer Eigenverantwortlichkeit kommen. Wir müssen den geburtenstarken Jahrgängen sagen, die ersten, sagen wir mal, 12 Monate, vielleicht aber auch nachher 24 Monate in der Pflege zahlt ihr selbst, wenn ihr könnt. Und diejenigen, die das nicht können, denen werden wir eine Grundsicherung auch in der Pflege geben müssen. Aber sie wird nicht besonders spaßig sein, denn wir haben viel zu viele Pflegefälle zu erwarten im Verhältnis zu denen, die es zahlen. Und da müssen wir dran arbeiten. Wir müssen unseren Kindern und unseren Enkeln die Garantie geben, dass sie mit den gleichen Beitragssätzen durchs Leben gehen, wie das die geburtenstarken Jahrgänge getan haben.
Da bleibt nur zu hoffen, dass die Bundesregierung sich hier wenigstens an die Probleme traut und nicht erneut darauf setzt, den Geldregen aus dem Sondervermögen zum Stopfen von Löchern zu verwenden und die Probleme so weiter zu kaschieren. Naja, so sieht es zumindest nicht aus, denn es gibt bereits die ersten Meldungen, Regierung stopft die Löcher.
Das Politico Berlin Playbook berichtet, es gebe ernstzunehmende Überlegungen, 16 Milliarden Euro aus Steuergeldern zuzuschießen, um Beitragserhöhungen zu verhindern. Von dieser Summe sollten 10 Milliarden Euro an die gesetzliche Krankenversicherung gehen und knapp 6 Milliarden an die Pflegeversicherung. Den Spielraum im Haushalt müsse Lars Klingbeil laut Politico noch schaffen. Die Gesundheitsministerin hat derweil in dieser Woche auf dem Deutschen Ärztetag für das Primärarztprinzip geworben. Es soll ein erster Schritt sein zu einer grundlegenden Reform. Hier ist Nina Warken im Gespräch mit Dunja Hayali vom Heute-Journal.
Wir brauchen insgesamt dringend Reformen im gesamten System. Mein Ansatz ist es jetzt aber nicht zu sagen, wo direkt gekürzt wird, wo vielleicht Beiträge erhöht werden, wo weggespart werden muss, sondern ich bin der Meinung, wir haben im System auch Geld, das wir sicherlich besser anwenden können, das besser lokalisiert werden muss.
Wo ist denn Geld im System? Ich habe den Eindruck, es wird eigentlich immer nur noch Geld auch von Ihnen in das System reingestopft.
Naja, wir haben wir haben die Einnahmen, wir haben den Gesundheitsfonds, natürlich haben wir auch die Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt und das, was wir da zur Verfügung haben, müssen wir besser und zielgerichteter einsetzen.
Aber irgendwo müssen Sie ja sparen. Also ist es dann bei den Leistungen oder gehen doch die Beiträge hoch?
Unser Ziel ist es, die Beiträge stabil zu halten. Steigende Beiträge sind auch Gift für die Konjunktur und wir wollen alle auch die Wirtschaft ankurbeln, auch Ziel dieser Koalition. Und ich gehe eben nicht mit dem Ansatz ran, zu schauen, wo kürze ich oder wo erhöhe ich Beiträge, sondern wo kann ich das Geld zielgerichteter anbringen und mehr Effizienz bekommen und dadurch auch eine gute Versorgung erhalten und die notwendige Reformen angehen.
Dabei haben die Koalitionäre sich doch so viel vorgenommen. Das Kapitel zum Thema Gesundheitssystem und Krankenkassen ist eines der umfangreichsten im Koalitionsvertrag. Die zentralen Inhalte finden sich dort auf den Seiten 82 bis 90. Und was steht da drin? Nun, zum einen geht es natürlich um die Finanzen. Die Kranken- und die Pflegeversicherung soll stabil finanziert werden. Dabei sieht man, das strukturelle Defizit in beiden, also von Kranken- und von Pflegeversicherung, als ein zentrales Problem. Man verspricht, die Lücke zwischen Einnahmen und Ausgaben zu schließen. Zum einen hofft die Politik auf ein Wirtschaftswunder nach dem Motto, wenn mehr Menschen arbeiten, dann gibt es auch mehr Sozialbeiträge. Und zum anderen soll eine Kommission aus Experten und Sozialpartnern bis zum Frühjahr 2027 konkrete Maßnahmen zur finanziellen Stabilisierung erarbeiten. Wir wissen, was im Frühjahr 2027 vorgelegt wird, wird sicherlich nicht vor der kommenden Bundestagswahl angegangen. Bei der Pflegeversicherung brennt es mehr, scheinbar aus Sicht der Politik. Dort soll eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe bis Ende 2025 erste Ergebnisse vorlegen. Ansonsten gibt es Themen wie Prävention und Gesundheitsförderung, mehr ambulante Versorgung und ein Hausarztsystem, welches verbindlich eingeführt werden soll. Und natürlich wie immer Bürokratieabbau und Digitalisierung im Instrumentenkasten der Regierung. Ob davon viel zu erwarten ist, ich weiß es nicht. Die große Pflegereform, die angekündigt wird, soll den Zugang zu Leistungen leichter und unbürokratischer machen. Zugleich sollen die Eigenanteile in der stationären Pflege begrenzt werden. Ich würde es so übersetzen: Man überlegt, wie man die Pflege noch teurer macht. Also passt ja auch die Idee eines Familienpflegegeldes, die im Koalitionsvertrag als zu prüfen drinsteht, wobei die neue Familienministerin Karin Prien ja bereits öffentlich gesagt hat, dass sie sich gut vorstellen könnte, so ein Familienpflegegeld einzuführen. Ich halte das für einigermaßen irre, denn wir sollten nicht Menschen dafür bezahlen, dass sie nicht mehr dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Im Kern ist es so, es werden Kommissionen gegründet. Und wir kennen das ja, wer nicht mehr weiter weiß, der gründet einen Arbeitskreis.
CyberGhost VPN verbirgt deine IP-Adresse, verschlüsselt deine Daten und leitet deinen Internetverkehr durch einen sicheren VPN-Tunnel. Dabei werden höchste Sicherheitsstandards gewährleistet. Ob du zu Hause oder über ein öffentliches WLAN surfst, niemand kann sehen, was du online machst. Beim Datenzugriff werden deine Verbindungen priorisiert und du umgehst gedrosselte Datenraten. CyberGhost VPN sichert aber nicht nur deine Privatsphäre und Anonymität im Internet. Du kannst so auch auf gesperrte Inhalte zugreifen und online billiger einkaufen. Die Software ist mit mehr als 40 großen Streaming-Plattformen kompatibel, damit du uneingeschränkten Zugang zu all deinen Lieblingsinhalten hast, egal wo du dich geografisch befindest. Die Server von CyberGhost sind in 100 Ländern verfügbar, sodass du immer eine zuverlässige Verbindung hast. Mit einem einzigen CyberGhost-Abonnement sicherst du bis zu 7 Geräte gleichzeitig ab, übrigens auch vor Cyberattacken. All diese Vorteile bietet dir CyberGhost VPN und das mit über 15 Jahren Markterfahrung, 38 Millionen Nutzern weltweit und exzellenten Bewertungen auf Trustpilot. Wenn du alle diese Vorteile nutzen willst, dann sicher dir den exklusiven CyberGhost-Deal unter cyberghostvpn.com/bto und du erhältst 83% Rabatt auf den 2-Jahres-Plan. Das senkt den Preis auf nur noch 2,03 € pro Monat. Dazu bekommst du 4 Monate gratis. Jetzt risikofrei testen mit der 45-Tage Geld-Zurück-Garantie unter cyberghostvpn.com/bto. Ach ja, was auch noch wichtig ist, der CyberGhost-Kundensupport ist 24/7 auf Deutsch erreichbar.
Doch was sollte die Politik denn wirklich machen? Naja, sie scheut sich natürlich, die unpopulären Maßnahmen umzusetzen, die eigentlich auf die Agenda gehören. Viele renommierte Gesundheitsexperten haben Vorschläge gemacht, wie tiefgreifende Reformen aussehen könnten. Zurzeit gibt es eine wahre Flut an solchen Vorschlägen und Papieren. Primärarztsystem, mehr Geld, mehr Zuzahlung. Ein wahrer Wildwuchs. Deshalb schauen wir uns heute mal ein Beispiel an. Der Gesundheitsökonom Boris Augurski und der Intensivmediziner Christian Karayanadis haben dazu ein ganzes Buch geschrieben. Titel des Buches: Die Gesundheit der Zukunft, wie wir das System wieder fit machen. Beide Autoren sind Mitglied der Regierungskommission zur Krankenhausversorgung gewesen. In dem Buch geht es abseits von Finanzierungsfragen um ganz konkrete Reformvorschläge, etwa für die Bereiche Digitalisierung, öffentliche Gesundheit, Pflege, Patientensicherheit und Krankenhaus sowie Notfallmedizin. Die Kernsorge der beiden Autoren ist simpel. Handeln wir nicht, dürfen die Beitragssätze in wenigen Jahren explodieren. Dann geht es sehr schnell, dass die Abgaben für Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung von jetzt 42% des Bruttolohns auf über 50% des Bruttolohns steigen. Das Buch enthält einige interessante Fakten. Im Schnitt besuchen Deutsche beispielsweise 9,4 Mal pro Jahr einen Arzt. Nur die Ungarn tun das in Europa ähnlich häufig. Wir leisten uns immerhin 326 Hüftimplantate pro 100.000 Einwohner. Nur die Schweiz liegt vor uns. In allen anderen Staaten Europas sind es deutlich weniger. Wir geben mit 12,8% vom Bruttoinlandsprodukt so viel Geld für Gesundheit aus wie kein anderes europäisches Land. Wir haben mit 58 Krankenhausbetten pro 10.000 Einwohner so viele wie kein anderes Land in Europa, und zwar deutlich. Die Schweiz beispielsweise hat ca. ein Drittel Betten weniger. Aber das Ergebnis ist nicht berauschend. So beträgt im Jahr 2024 die Lebenserwartung von Frauen bei der Geburt 82,9 Jahre, was im Vergleich zu anderen europäischen Ländern deutlich niedriger ist. Männer dürfen gar nur auf 78,2 Jahre hoffen, auch das deutlich weniger als in anderen Ländern Europas. Nach den neuesten Daten der OECD beträgt die Lebenszeit ohne wesentliche Einschränkungen in Deutschland lediglich 61 Jahre. Damit liegt Deutschland bei der Zahl gesunder Lebensjahre unter und bei der Zahl der Jahre mit gesundheitlichen Einschränkungen über dem EU-Durchschnitt. Aber auch kommerziell steht es nicht gut um das Gesundheitssystem. 70% der Kliniken sollen nach einer Schätzung des Krankenhaus-Rating-Reports im Jahre 2024 rote Zahlen geschrieben haben. Und auch eine andere Zahl ist interessant. Standen im Jahre 2010 4,6% der Versicherten für die Hälfte der Arzneimittelausgaben, so waren es im Jahr 2021 nur noch 1,7%. Dies verdeutlicht, dass die Arzneimittelkosten zunehmend auf wenige Einzelfälle konzentriert sind, insbesondere bei seltenen Erkrankungen und deren Therapien. Soweit ein Teil der Analyse. Doch was schlagen die Autoren vor? Ich greife an dieser Stelle nur drei ihrer Ideen heraus. Die erste Idee ist, die Versicherten grundlegend und systematisch und immer an den Kosten zu beteiligen. Die Deutschen gehen, wir haben es bereits gesagt, überdurchschnittlich häufig zum Arzt. Und auch die Zahl der Krankenhausaufenthalte liegt mit 213 je 1000 Einwohner im europäischen Spitzenbereich. Wir wissen es, und das wurde vor allem auch im Gespräch mit Jens Baas überdeutlich, nicht alle diese Besuche sind medizinisch notwendig und haben einen positiven Nutzen für die Patienten. Die Autoren schlagen deshalb vor, die bestehende Vollkaskoversicherung zu ändern und eine gedeckelte und sozial gestaffelte Eigenbeteiligung einzuführen. Konkret soll jeder für 1% seiner Krankheits- und Gesundheitskosten aufkommen, bis hin zu einer Grenze von 661,50 Euro im Jahr. Das ist 1% von dem derzeitigen Höchstbetrag gemäß Beitragsbemessungsgrenze. Das soll dazu führen, dass die Nutzer des Systems das System bewusster nutzen und nicht überstrapazieren. Ein zweiter Punkt, und hier kann ich mir schon vorstellen, dürfte es besonders problematisch werden in der deutschen Diskussion, ist konsequent jede medizinische Maßnahme auf ihr Kosten-Nutzen-Verhältnis zu überprüfen. Man kennt das beispielsweise aus Großbritannien. Dort verwendet man das sogenannte Quali-System. Quali steht für Quality Adjusted Life Year. Man blickt nicht nur auf die Anzahl Lebensjahre, sondern man schaut auch, wie gut man lebt in diesen Lebensjahren. Das heißt, man stellt bei jeder Therapie die Frage, wie viele zusätzliche Lebensjahre werden dadurch generiert und vor allem, wie ist die Lebensqualität in dieser Lebenszeit und wie steht das Ganze in Verhältnis zu den Kosten der Therapie. Das wird bei uns abgelehnt bis jetzt. Wie gesagt, in Großbritannien wird diese Bewertung schon seit Jahrzehnten durchgeführt. Das führt dazu, dass bestimmte Arzneimittel und Therapieformen ab einer bestimmten Kostensumme nicht mehr kosteneffektiv sind und deshalb nicht mehr durchgeführt werden. Das berühmte Beispiel ist die Frage, ob wirklich ein Patient mit über 90 Jahren noch eine neue Hüfte bekommen soll. Der dritte wichtige Hebel sind die Arzneimittelkosten. Ich habe es gerade erwähnt, die Ausgaben bezüglich der Arzneimittelkosten sind extrem konzentriert. Nach Daten der Barmer Krankenversicherung standen im Jahr 2021 nur 1,7% der Versicherten für rund die Hälfte aller Arzneimittelausgaben. Beispiel: Eine Gentherapie bei Patienten mit Blutkrankheiten kostet locker 1 Million Euro. Hier schlagen die Autoren vor, dass es sinnvoll sein könnte, für bestimmte Eingriffe und Therapien eine Mengenbegrenzung einzuführen. Das heißt, logischerweise eine Rationierung. In anderen Ländern, wie gesagt, sind diese Vorschläge bereits umgesetzt. Bei uns hingegen droht jedes Argument in diese Richtung sofort mit der Ethikkeule erschlagen zu werden. Ich finde aber, es lohnt, darüber zu sprechen. Und genau das mache ich jetzt in meinem Gespräch mit den beiden Autoren.
Haben Sie schon gehört? Der nächste große Sprung in der KI ist da. Die KI-Agenten. Eine Lösung von ServiceNow, der KI-Plattform für Business-Transformation. Und nur ServiceNow bringt die KI-Agenten in jedem Bereich Ihres Unternehmens zum Einsatz. Nicht nur unterstützend, sondern aktiv handelnd. Stellen Sie sich vor, Teams von KI-Agenten arbeiten nahtlos über die Bereichsgrenzen von IT, HR und Kundenservice hinweg zusammen. Jederzeit und überall. Das steigert nicht nur die Produktivität, sondern liefert auch schnellere Ergebnisse, damit sich Ihre Mitarbeiter auf das Wesentliche konzentrieren können, die Arbeit, die sie begeistert. Finden Sie unter servicenow.de heraus, wie auch Sie KI-Agenten einsetzen können. Mehr Informationen wie immer in den Shownotes.
Bevor wir zu dem Gespräch zum Thema Gesundheitssystem kommen, noch dieser Hinweis. Wenn Sie weiterhin zu den Themen Wirtschaft, Politik und Finanzen rund um die Uhr auf dem Laufenden sein möchten und noch kein Handelsblatt-Abo haben, so finden Sie unter handelsblatt.com/mehrperspektiven ein Vorteilsangebot. Für nur 1 Euro können Sie 4 Wochen lang auf alle Inhalte zugreifen und sich so von der journalistischen Qualität des Handelsblattes überzeugen. Den Link zum Angebot finden Sie wie immer auch in den Shownotes. Doch nun zu meinem Gespräch mit Boris Ogurski und Christian Karjanidis.
Professor Dr. Boris Ogurski studierte Volkswirtschaftslehre und Mathematik an der Universität Heidelberg. Seit August 2003 ist er als Kompetenzbereichsleiter Gesundheit am RWI, Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung, tätig. Seine Forschungsinteressen liegen auf angewandten ökonometrischen Fragestellungen im Bereich der Gesundheitsökonomie. Schwerpunkte liegen auf dem stationären Gesundheitssektor, auf Fragen zur Reformierung des Gesundheitssystems und auf der Evaluation von Politikmaßnahmen. Unter anderem ist er Autor des Krankenhaus Rating Reports sowie des Reha- und Pflegeheim-Rating-Reports. Seit 2007 ist er zusätzlich Geschäftsführer der Institute for Healthcare Business HSB GmbH. Und Professor Dr. Christian Karjanidis ist Facharzt für Innere Medizin, Pneumologie und Intensivmedizin und Präsident der Deutschen Gesellschaft für Internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin. Beide Herausgeber sind Mitglieder der Regierungskommission für eine moderne und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung. Beide sind Autoren des in diesen Tagen erschienenen Buches »Die Gesundheit der Zukunft – Wie wir das System wieder fit machen«.
Sehr geehrter Herr Ogurski, sehr geehrter Herr Karigiannidis, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich sehr, mit Ihnen über Gesundheitspolitik zu diskutieren.
Guten Abend.
Guten Abend.
Tja, wir haben eine neue Bundesregierung. Die neue Bundesregierung hat ein großes Problem, nämlich das Problem, dass die Gesundheitssystemkosten völlig aus dem Ruder laufen. Und ich hatte im Podcast schon mal über das Thema gesprochen. Ich hatte Herrn Jens Baas von der Technikerkrankenkasse zu Gast. Wir haben lange gesprochen über das Gesundheitssystem und seine Kernaussage war im Prinzip, ja, wir haben erhebliche Einsparreserven in dem System und könnten diese Einsparreserven auch heben, ohne die Versorgung zu verschlechtern, im Gegenteil für den Privatpatienten vielleicht sogar zu verbessern, weil sie nicht unnötige Operationen erleiden müssen. Aber Sie haben sich ja grundlegender und wissenschaftlicher mit dem Thema Gesundheitssystem in Deutschland beschäftigt. Ein System, was sehr teuer ist im internationalen Vergleich. Ich erinnere daran, USA weit am Abstand am teuersten, gefolgt von Norwegen und der Schweiz. Da kommen schon wir, welches aber gleichzeitig, zumindest nach meinem simplen Indikator, nämlich der Lebenserwartung von Männchen und Weibchen, keine überdurchschnittlich guten Ergebnisse zeitigt. So, was soll die Bundesregierung jetzt Ihrer Meinung nach tun? Darüber wollen wir miteinander sprechen. Ich meine, ich fange mal ganz kurz an. Was ist denn so Ihr Fokus Ihrer Untersuchungen?
Ja, ich fange vielleicht mal an, Herr Stelter. Also Ausgangslage ist, und da sind wir uns, glaube ich, auch mit vielen einig, wir geben sehr viel aus fürs Gesundheitswesen. Wir haben alle erfahren im Januar, wie die Zusatzbeiträge der GKV massiv hochgegangen sind. Also so hoch wie eigentlich, meine Erinnerungen entsprechend, noch nie. Und das geht auch weiter. Wir sind jetzt bei Sozialabgaben von rund 42%. Rente, Krankenversicherung, Pflege und halt auch Arbeitslosenversicherung. Und wir haben uns die Frage gestellt, wie geht es denn jetzt da weiter, wenn man das System laufen lässt? Also wenn man nichts macht, wir altern, wir haben mehr Nachfrage, wir haben mehr Bedarfe und wir müssen mehr Leistung erbringen und bezahlen. Und da haben wir verschiedene Institute gehabt. Da gibt es das IGES-Institut, da gibt es Deloitte, da gibt es aber auch Professor Raffelhüschen, der für uns gerechnet hat. Und die haben dann mal eine Prognose gemacht bis 2035 und da landen wir deutlich über 50% Sozialabgaben. Ich glaube, da muss man nichts dazu sagen. Das ist nicht machbar. Das ist weder für die Wirtschaft machbar, weil einfach die Arbeitskosten dann zu hoch sind. Da ist Energie vielleicht gar nicht mal das Wichtigste da noch, dass sie sagen, lieber nicht in Deutschland. Und für die Arbeitnehmer ist es eben auch schwierig. Ja, ich meine, soll ich da noch eine große Leistung anbieten? Das wird so nicht kommen, weil wir was tun müssen. Aber wenn wir nichts tun, dann kommt es halt so. Und das war unsere Ausgangsbasis. Und dann haben wir uns überlegt, auch in dem Team zusammen mit Kollege Karigiannidis, ja, was können wir denn jetzt machen? Geht das überhaupt im Gesundheitswesen?
Ja, das ist eine spannende Frage. Ich denke halt immer daran, Leute, ich werde in Berlin gehört, der Podcast wird gehört, also jetzt machen Sie quasi Werbung für unseren gemeinsamen Termin beim Gesundheitsminister. Ich serviere den Kaffee und Sie geben die guten Ratschläge. Ich entnehme aber Ihrem Lächeln, Sie sagen, man kann noch was machen. Es ist kein unvermeidbares Schicksal, dass jetzt die Kosten aus dem Ruder laufen weiter.
Vielleicht darf ich an der Stelle mal einspringen. Ich glaube, wir haben das Ganze ja zusammengeschrieben in unserem neuen Buch Gesundheit der Zukunft. Und ein ganz wichtiger Punkt darin ist, dass wir alles datengetrieben gemacht haben. Das heißt, wir haben erst geguckt, wo sind eigentlich die Schwachstellen im System. Wenn man jetzt auf die Kosten guckt, das, was Herr Ogurski eben erwähnt hat, dann ist es in Deutschland nicht so, dass die medizinische Leistung so viel Geld kostet. Also jetzt, ich mache mal ein Beispiel, so ein Herzkatheter oder so eine Hüftimplantation, die kostet jetzt nicht mehr als im europäischen Durchschnitt. In Deutschland ist das ganz große Problem, dass wir eine extrem große Inanspruchnahme von medizinischen Leistungen haben. Ja, wir gehen im Schnitt mindestens 10-mal pro Jahr zum Arzt, und zwar jeder im Durchschnitt, ja, vom Neugeborenen bis zum Greis. Kann man sich kaum vorstellen, diese Zahlen. Die Kosten entstehen vor allen Dingen durch die Menge. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Natürlich haben wir noch andere Punkte, Arzneimittelkosten, so darüber muss man sprechen. Aber das bedeutet, wir haben, wenn Dinge in Deutschland, die es in anderen europäischen Gesundheitssystemen nicht gibt oder weltweit. Und das ist für uns ein wirklich unglaublich guter Ansatzpunkt. Wir haben uns natürlich auch viel angeguckt, was machen andere europäische Gesundheitssysteme vielleicht besser als wir in Deutschland. Ja, da kann man eine Menge bei lernen. Und deswegen sind wir grundsätzlich auch optimistisch, dass man die Probleme, die insbesondere aus dieser hohen Inanspruchnahme resultieren, lösen kann. Aber es braucht viel Mut dafür.
Jetzt gehen wir mal konkret durch. Sie haben gesagt, es gibt viele Dinge, die anders sind. Also ein Ding ist, wir gehen zu oft zum Arzt, verglichen zu anderen Ländern offensichtlich. Liegt es daran, dass wir mehr alte Menschen haben, Langeweile haben und deshalb zum Arzt gehen? Ich meine, ich muss dazu sagen, also 10-mal schaffe ich selber nicht. Ich gehe davon aus, dass viele der Hörer auch nicht 10-mal gehen. Also müssen ja andere ständig gehen. Es gibt solche chronisch Kranke, die müssen wahrscheinlich jede Woche zum Arzt gehen. Kann das sein? Was sind die Treiber? Warum ist die Neigung in Deutschland so groß, zum Arzt zu gehen?
Ja, ich glaube, wir haben so zwei Punkte. Einmal haben wir einen ganz niedrigschwelligen Zugang, ne? Das muss man auch ehrlicherweise sagen. Immer dann, wenn ich eine Möglichkeit habe, jederzeit zum Arzt zu gehen, nehme ich das auch schneller in Anspruch, ne? Was wir aber nicht unterschätzen dürfen, ist, Deutschland hat so ein System aus ambulanter und stationärer Versorgung, was nicht optimal aufeinander abgestimmt ist. Und das bedeutet, im Vorfeld, bevor der Patient zum Beispiel ins Krankenhaus kommt, durchläuft er einen Hausarzt, durchläuft einen Facharzt. Wir haben zum Teil die Daten gar nicht von den Patienten, ja, weil wir immer noch keine funktionierende elektronische Patientenakte haben. Und das bedeutet, der Patient läuft durch so ein Dickicht und weiß manchmal selbst gar nicht so genau, warum er jetzt dahin geht, warum er dahin geht. Und im Krankenhaus fangen wir dann nochmal von vorne an. Das bedeutet, und das ist, glaube ich, auch das Gute, es gibt Hebel, um das Ganze in den Griff zu kriegen. Ja, und ein Hebel zum Beispiel, und so steht er jetzt auch in dem neuen Koalitionsvertrag drin, ist dieses Primärarztsystem. Ja, ist etwas, was die allermeisten Gesundheitssysteme auf der Welt machen. Das heißt, ich kann als normaler krankenversicherter Bürger nicht mehr einfach zum Facharzt gehen, sondern ich muss zu meinem Hausarzt gehen. Und mein Hausarzt ist die eigentliche Steuerungsfunktion. Ja, wir sagen dazu Gatekeeper im System. Und nur der überweist mich dann weiter und macht es auch nur dann, wenn er die Krankheit nicht selbst behandeln kann. Das ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ein zweiter wichtiger Punkt, und Boris, du kannst da vielleicht noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, ist die Tatsache, immer dann, wenn ich eine Vollkaskoversicherung habe, ohne Selbstbeteiligung. Und das haben wir ja im Moment in Deutschland. Ja, alle medizinischen Leistungen werden bezahlt. Das ist auch eine Besonderheit und das sollten wir auch ein Stück weit wertschätzen. Aber das führt natürlich dazu, dass man eine gewisse auch Überinanspruchnahme hat, weil es halt so niedrigschwellig ist. Und Boris, vielleicht willst du da ergänzen, das ist natürlich ein Hebel auch für eine große Reform.
Ich würde da zwei Punkte ergänzen. Dieses Thema Vollkasko, Versicherung ohne große Eigenbeteiligung. Es hat den einen Effekt, dass wenn ich jetzt als Patient sage, ich fühle mich irgendwie unwohl, ich habe dann ein Problem, vielleicht sogar einen Notfall, was mache ich dann? Dann gehe ich vielleicht lieber dorthin, wo ich glaube, da ist die Top-Expertise. Die haben alle Gerätschaften, die haben die Instrumente, die haben eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung. Also, um es jetzt überspitzt zu formulieren, ich komme mit einer Kleinigkeit an die Uniklinik. Das heißt, wir haben sozusagen die Nachfrage und das Angebot eigentlich nicht gut austariert. Dass einfache Fälle von einfachen Angeboten, komplexe Fälle von den komplexen Angeboten behandelt werden. Weil es eben auch der Zugang kostenlos ist. Ist auch natürlich, das machen die Menschen dann. Ich gehe dahin, wo die beste Leistung ich erwarte. Und deshalb brauchen wir dieses Steuerungselement, was Christian Karagnidis gerade auch erzählt hat, mit dem Primärarzt. Ich würde noch davor auch eine Leitstelle setzen. Das können wir gerne noch vertiefen. Das ist so mein erster Punkt. Aber der zweite Punkt eben, ich glaube, wir brauchen da auch eine gewisse Eigenbeteiligung. Ich nehme mal ein Beispiel, wenn Sie in Japan ins Gesundheitswesen gehen, dann zahlen sie, soweit mir bekannt ist, so 30% der Kosten selbst. Da gibt es auch ein paar Ausnahmen, aber das ist so die Standardregel. Das würden wir hier gar nicht anstreben, aber dass man eben einen gewissen Betrag selbst zahlt bis zu einer Maximalgrenze. Also so eine Deckelung nach oben. Und man kann das natürlich auch sozial abstaffeln. Also das ist ja nicht so, dass das unsozial sein muss. Denn das ist immer die Gefahr, dass manche dann sagen, ist mir zu teuer, da gehe ich nicht hin und dann verschleppe ich Krankheiten. Nein, wir würden eben sagen, 1% des beitragspflichtigen Einkommens. Ne, das wird ja so berechnet, mein Beitragssatz zur Krankenversicherung. Und 1% ist quasi die Obergrenze. Also wenn ich jetzt 40.000 Euro im Jahr beitragspflichtiges Einkommen habe, dann wäre die Obergrenze 400 Euro, was ich maximal selbst zahlen muss, so kumuliert über das Jahr. Hat jemand Bürgereinkommen vielleicht 60.000, 70.000, dann wären das eben so rund 600 oder 700 Euro. Da gibt es dann die Beitragsmessungsgrenze noch Und wenn jemand 0 Euro Einkommen hat, wie vielleicht mitversicherte Kinder, haben halt 0 dann als Obergrenze.
Ja, aber Bürgergeldempfänger wäre natürlich auch ein Thema, nicht? Bei Bürgergeldempfänger haben wir ja auch so das Anreiz, dass der Staat eigentlich zu wenig zahlt für die Bürgergeldversicherung, die gesetzliche Krankenversicherung. Und da bräuchte es natürlich auch ein Anreizsystem, weil wir es nicht unterstellen, aber es kann natürlich auch sein, dass es auch ein Bürgergeld, wir bräuchten ja auch einen Anreiz, das System zum allgemeinen Nutzen sinnvoller zu nutzen und nicht zu überstrapazieren, oder?
Klar, das ist ja auch eine große Menge an Menschen, ne, die dann auch wieder Nachfrage entfalten. Und auch da wollen wir eine Steuerung. Der erste Befund ist erstmal, das haben Sie gesagt, dass die Bürgergeldempfänger gar nicht korrekt finanziert sind. Ja, da kriegt die GKV viel zu wenig. Und deshalb ist auch die Überlegung, dass man das vielleicht anders finanziert. Aber das heißt ja nicht am Individuum angesetzt, dass dann auch der Anreiz entsteht, muss ich jetzt in die Arztpraxis, vielleicht ist sogar in die Facharztpraxis, muss es stationär sein, kann es ambulant sein oder in welcher Form. Dieser Anreiz, der wird ja trotzdem nicht gesetzt, auch wenn ich es korrekt finanzieren würde. Und man könnte sich ja auch überlegen, dass man so eine Art Bonus-Malus-System macht. Man könnte auch, das ist jetzt so, vielleicht muss man nochmal durchdenken, lieber das Bürgergeld ein paar Euro anheben, damit ich dann daraus aber eine Eigenbeteiligung zahlen kann, ja? Dann habe ich ja auch einen Anreiz, vielleicht etwas zu vermeiden.
Und diese Leitstellen, ich meine, ich kenne das aus England, da ruft man an und da wird man so, okay, man hängt, wenn man Pech hat, stundenlang an der Leitung, aber nehmen wir mal, das passiert nicht, dann landet man bei jemandem, der so ein paar Fragen stellt und dann sagt, so eine Art Ferndiagnose macht und dann sagt, okay, du gehst zum Arzt, gehst nicht zum Arzt. Ist das, was Sie damit meinen?
Ja, ich glaube, wenn man das vielleicht mal ein bisschen vertieft an der Stelle, das wird Teil der großen Notfallreform werden. Und unsere Idealvorstellung ist, dass die Behandlung und die Einschätzung eigentlich schon zu Hause auf der Couch beginnt. Ja? Also ich mache mal ein Beispiel. Jetzt hatten wir ja gerade so eine relativ schwere Grippewelle in Deutschland. Ich sitze mit hohem Fieber zu Hause und mir geht's nicht gut, aber ich weiß nicht genau, was ich jetzt machen soll. Dann wäre unsere Idealvorstellung, dass ich eigentlich schon so eine Ersteinschätzung an meinem Smartphone vornehme, ja, oder an meinem iPad, ja, an dem ich ein paar Fragen beantworte. Und dann brauchen wir eine zentrale Rufnummer. Wir haben ja bisher zwei in Deutschland, die 112. Die hat eine mittlere Reaktionszeit von 8 bis 10 Sekunden. Also die ist wirklich extrem schnell in Deutschland. Und dann haben wir von der KV die 116, 117. Das ist ja auch eine europaweit einheitliche Nummer. Da sind die Beantwortungszeiten schon deutlich schneller geworden. Aber wir müssen die im Rahmen der Notfallgesetzgebung zusammenführen. Und dann braucht es einen zentralen Leitstellenkoordinator. Das wird so die zentrale Figur im deutschen Gesundheitswesen werden. Und der kann dann sagen, nach meiner Ersteinschätzung, die standardisiert abläuft, die KI-gestützt ist in Zukunft, ja, da ist das Risiko, dass Sie wirklich eine schwere Erkrankung haben, ist total gering. Ich buche Ihnen jetzt über die üblichen Plattformen bei Ihrem Hausarzt oder bei einem Facharzt den 5-Tagen-Termin. Oder er sagt, ich bin mir unsicher, ich schalte mir per Telemedizin Notarzt dazu, ja, dass ich den Patienten zu Hause angucken kann. Oder er sagt, ich schicke direkt Notarztwagen. Und deswegen ist den Patienten durch diesen Dschungel durchführen, den wir in Deutschland durchaus haben, das absolut Entscheidende. Die Österreicher haben das erkannt. Auch schon vor uns, muss man sagen, haben ganz klar gesagt, das wird für uns die zentrale Position im Gesundheitswesen, gerade in der Notfallversorgung, und machen jetzt eine 3-jährige Ausbildung dafür, extra für eine Person, die nichts anderes macht, in Anführungszeichen, als einzuschätzen, wohin steuere ich den Patienten am besten. Ich glaube, damit lassen sich unglaublich viele Probleme lösen. Zusammen mit dem Hausarzt, der in Zukunft der Gatekeeper ist. Und dann spielt es auch keine Rolle, glaube ich, ob wir Bürgergeldempfänger haben, ob wir Leute haben, die irgendwie nach der Arbeit noch zum Arzt müssen. Wir haben dann zwei zentrale Schaltstellen, die Patienten in gewisse Bahnen lenken. Und das ist, glaube ich, etwas, was im deutschen Gesundheitssystem mit diesen enorm vielen Arztkontakten einen riesigen Hebel verschaffen wird hin zu mehr Effizienz.
Was Sie jetzt machen, ist, Sie sagen, in dem System, was ich habe, mache ich eine Nachfragereduktion und die Nachfragereduktion mache ich mit plausiblen Annahmen, weil ich im Prinzip sage, ich habe Instrumente, um falsche Nachfrage, Übernachfrage und so weiter zu verhindern. Aber das ist ja nicht alles, was im Gesundheitssystem ist. Also wenn ich jetzt an mein Gespräch mit Herrn Barstow denke, der hat gemeint, naja, wir haben erhebliche Überkapazitäten im Krankenhausbereich. Und der hat gemeint, diese Überkapazitäten schaffen sich aus der eigenen Nachfrage. Also die operierenden Knie, die nicht operiert werden müssen, die lassen sich am Wochenende im Krankenhaus liegen, obwohl nicht liegen muss. Ich meine, muss man da nicht auch rangehen?
Ja, also wir haben ja in der letzten Legislaturperiode, wir beide waren ja auch federführend mit dabei, die Krankenhausreform auf den Weg gebracht. Das ist halt dieser Weg dahin, dass wir in Deutschland deutlich mehr zentralisieren und auch Kapazitäten, ich würde nicht immer sagen abbauen, sondern Kapazitäten wirklich besser nutzen und auch deutlich mehr ambulant in Zukunft. Und ich will mal, nur damit man mal eine Vorstellung bekommt, was wir in Deutschland haben, wir haben alleine 1700 Krankenhausstandorte, ja, außerhalb der Psychiatrie und Psychosomatik, 1700. Davon sind 425 mittelgroße und große Krankenhäuser. Der Rest sind kleine Krankenhäuser und einige Fachkliniken darunter. Das ist im internationalen Vergleich etwas, was kein anderes Land der Welt hat. Ja, wir haben ungefähr 6 Krankenhausbetten pro 1000 Einwohner mit deutlichen regionalen Unterschieden. Baden-Württemberg ist, sage ich immer, am weitesten vorne. Die haben nur 4. Die haben schon sehr viel umstrukturiert. Bei uns in Nordrhein-Westfalen haben wir erheblich mehr Überkapazitäten. Ja, da sind wir noch so bei 5,5 bis 6 Betten pro 1000 Einwohner. Daran sieht man, dass sich einige auch schon auf den Weg gemacht haben, hin zu Abbau von den hohen stationären Kapazitäten. Weil das jetzige System, Finanzierungssystem, beruht einfach darauf, dass wir Patienten behandeln. Und dadurch setzt man so ein Incentive. Es ist leider so, und das können Sie sogar in der Intensivmedizin nachweisen, je höher das Angebot ist, desto höher ist auch die Nachfrage. Das klingt erstmal verrückt, ja, weil die Zahl der Herzinfarkte, Lungenentzündungen oder so, die verändert sich nicht groß über die Jahre außerhalb von irgendwelchen Pandemien. Aber trotzdem ist die Nachfrage höher. Und deswegen ist natürlich dieser Ansatz, dass man die Ressourcen besser nutzt und dafür weniger hat, genau der richtige. Die Krankenhausreform ist der erste Schritt dahin, aber wir haben auch gemerkt, dass es einfach enorm viel Widerstände gibt.
Und dafür müssen wir Anreize setzen. Ich glaube, das ist wieder der Schlüssel, wie kriege ich es hin. Also ich glaube, wir sind uns einig und durchaus auch zum Beispiel die Deutsche Krankenhausgesellschaft sagt auch, wir müssen konzentrieren. Hat natürlich jeder so ein bisschen seine Vorstellung wie, aber da ist, denke ich, durchaus ein Konsens. Nur wie kriege ich es hin, dass da alle mitmachen? Also wir müssen erstens schauen, dass die Vergütung eben nicht rein auf den stationären Fall gemünzt ist wie heute, sondern eben auch, wenn man ambulant eine Leistung erbringt im Krankenhaus. Dann wird eben auch, wir sagen, Ambulantisierung vorangetrieben und dann habe ich natürlich auch schon mal eine Umschichtung.
Darf ich da kurz einfragen? Ich bin echt ein Laie, aber mein Verständnis ist immer, die Notfallambulanz ist am Wochenende völlig überfüllt, weil alle möglichen Leute dahin laufen. Ich war auch da mal da, leider. Ich habe es total bedauert, weil da sitzt man stundenlang rum und dann ist es, da ganze Familien halten sich da auf, was die Leute haben, nichts Besseres zu tun am Wochenende. Ich hätte eigentlich gedacht, wir müssten diese Ambulanz aus dem Krankenhaus rausholen, weil die Krankenhäuser damit völlig überlastet sind. Also Sie sagen, nee, wir sollten mehr ambulant machen.
Ja, mehr ambulant machen, aber jetzt ist nicht der Fokus auf die Ambulanz, sondern wir haben in Deutschland zum Beispiel im Vergleich zu Dänemark rund 40-50% mehr stationäre Fälle, also Fälle im Bett im Krankenhaus. Da geht es auch nicht nur um Notfälle, da geht es auch um elektive, ja, also planbare Fälle, wo man sagen kann, das könnte man eigentlich ambulant erbringen. Das wäre dann in Arztpraxen möglich, aber eben auch, weil ja dann die Fachärzte im Krankenhaus ja auch sozusagen eine andere Aufgabe bekommen, anstatt stationär ambulant, auch gerne dann von dem Personal im Krankenhaus. Wo man das dann örtlich ansiedelt, ist dann nochmal eine andere Sache. Aber ich würde gerne jetzt diesen Punkt, vielleicht kommen wir dann nochmal schnell zurück auf diese Notfallambulanz im Krankenhaus richten, weil mir ging es auch schon so. Und das ist das, was Christian Karinis vorhin erzählt hat. Ich hätte gerne als Patient auch so eine unterstützende Leitstelle, sodass ich wirklich zu Hause auf dem Sofa schon mal anfangen kann, eine Bestandsaufnahme zu machen, auch Daten einzugeben und dann auch vielleicht, wenn ich wirklich doch in die Ambulanz gehen muss, einen Slot zu bekommen. Und noch was, wenn dann alle Untersuchungen gemacht sind in dieser Ambulanz, sitzt man ja wiederum, um auf so ein Arztgespräch zu warten. Völlig unnötig. Wenn man die Daten hat und man hätte eine elektronische Patientenakte, könnte man natürlich die Leute nach Hause schicken, nicht noch einmal 2 Stunden dran setzen und am nächsten Tag oder elektronisch dann die Information geben, wenn es nicht so schlimm war. Sonst natürlich sofort. Also das nochmal zurück zu dieser Patientensteuerung. Die ist aus meiner Sicht sogar attraktiv für die Menschen. Aber nochmal jetzt zur Ambulantisierung, was man auch als Anreiz setzen muss, und das ist dann eher staatlicherseits vom System her, dass die Krankenhäuser auch Zentren bilden. Das haben wir durch die Krankenhausreform in starkem Maße gemacht, durch viele, viele Instrumente. Ein Instrument ist zum Beispiel, wenn man neu bauen muss, weil man 2 Standorte zusammenlegt, dann kriegt man Investitionsmittel, damit man den Bau überhaupt leisten kann. Und da sind 50 Milliarden Euro vorgesehen, war auch schon vor diesem großen Investitionspaket vorgesehen. Insofern ist das jetzt nicht neu reingekommen. Aber das halten wir für wichtig, weil ich dadurch eben die Zentralisierung befördere. Und dann habe ich auch weniger Anreiz, wieder in die Menge zu gehen.
Vielleicht darf ich noch mal einen Punkt ergänzen zu diesem Thema überfüllte Notaufnahmen, ne? Um das auch noch mal auseinanderzuziehen. Dieser Teil Elektivbehandlung, der Gutzki gerade sagte, das würde ja bedeuten, gut planbarer Eingriff, ja, eine kleine Operation oder so. Das ist etwas, was in Deutschland viel zu viel stationär gemacht wird. Ich mache mal so ein Beispiel, kennt ja jeder, die Gallenblase muss rausgeholt werden oder so Leistenhernien. Das sind Operationen, die werden international fast nur ambulant durchgeführt. Bei uns in Deutschland ganz häufig stationär. Ja, also da haben wir einen hohen Nachholbedarf. Die Notaufnahmen würde ich davon trennen. Wir haben uns die Daten sehr gut angeguckt und was wir gefunden haben ist, dass ungefähr ein Drittel der Patientinnen und Patienten, die in die Notaufnahmen kommen, eigentlich eine leichte oder mittelschwere Erkrankung haben, die gar kein Krankenhaus bräuchte. Das ist erstmal kein Vorwurf an die Patienten. Ja, die machen ja nur das, wo sie irgendwie Hilfe finden, sondern das zeigt einfach, dass im System irgendwas nicht stimmt. Ja, und das bedeutet, ich habe Schwierigkeiten in der ambulanten hausärztlichen Versorgung. Was wir aber auch in Deutschland als wirklich Riesenproblem haben, ist, dass Pflegekräfte nicht eigenverantwortlich behandeln dürfen. Ja, das ist etwas, was das deutsche Gesundheitswesen ganz stark unterscheidet von allen anderen Gesundheitswesen auf der Welt. Wir haben einen ganz hohen Arztvorbehalt für jegliche Leistung, obwohl Pflegekräfte bestimmte Erkrankungen mindestens genauso gut behandeln könnten wie wir. Und das bedeutet, wir brauchen neben dieser Steuerung natürlich auch ein gewisses Angebot im Vorfeld. Und dazu gehört, dass wir in Zukunft, und ich bin optimistisch, dass das in der nächsten Legislaturperiode gelingen wird, dass wir ein Gesetz bekommen, wo Pflegefachpersonen eigenverantwortlich behandelt werden. Wir beide schlagen in unserem Buch Gesundheit der Zukunft vor, dass man ein Capitation-Modell macht. Das würde bedeuten, wir haben sowas wie so eine Community Health Nurse, früher hieß das mal Gemeindeschwester, die versorgt, ich mache mal ein Beispiel, 10.000 Einwohner oder so, ja, ist dann dafür verantwortlich, dass sie zum Beispiel geimpft werden, ist dafür verantwortlich, dass man Blasenkatheter gewechselt wird. Ja, das sind alles so Dinge, die Pflegekräfte sehr gut können. Und das muss man dann halt auch entsprechend vergüten. In so einem Capitation-Modell wäre das gut möglich, dass die Krankenkassen steuern. Und dann haben wir einfach eine deutlich geringere Zahl von Patienten, die in die Notaufnahmen kommen. Und dann entsteht genau die Zeit, die ich wieder brauche. Ja, das, was Boris eben geschildert hat, entsteht ja dadurch, dass ich viel zu viele Patienten habe. Wenn ich weniger davon habe, habe ich ja wieder mehr Zeit für den einzelnen Patienten. Und das geht nicht nur für die Notaufnahmen, sondern natürlich auch für den hausärztlichen Bereich. Und das wird der absolute Schlüssel werden.
Aber jetzt nochmal, Sie haben gesagt, okay, wir haben viel mehr stationäre Behandlungen, also stationäre OPs, hier Gallenblase. Aber das machen doch die Krankenhäuser, weil sie die Betten voll machen wollen.
Im jetzigen System ja. Genau so ist es bisher auch gewesen. Hat auch zum Teil so ein bisschen Ausbildungskonzepte, hat aber auch den Strukturhintergrund, dass wir keine großen Facharztzentren an den Krankenhäusern haben, so wie andere Länder. Das darf man nicht ganz unterschätzen. Das machen andere Länder besser. Die haben große Facharztzentren an den Krankenhäusern dran, nutzen das gemeinsam. Deswegen ist der Gesetzgeber schon in der letzten Legislaturperiode hergegangen und hat gesagt, wir wollen die Vergütung für diese kleinen Operationen, so nenne ich sie jetzt mal, die wollen wir gleich halten, im ambulanten Bereich und im stationären Bereich. Man nennt das diese Hybrid-DRGs. Das bedeutet, ich setze einen sehr starken Anreiz, dass die Krankenhäuser von sich aus in Zukunft diese Operationen ambulant erbringen. Das hat jetzt klein angefangen. Das waren so 200.000 Fälle von den 16,5 Millionen, die wir jedes Jahr im Krankenhaus haben. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. 16,5 Millionen Fälle pro Jahr im Krankenhaus. Wenn das dann irgendwann mal die 1-Millionen-Grenze überschreitet, dann wird man merken, dass es eine deutliche Umschichtung geben wird. Und das werden wir jetzt in den nächsten Jahren sehen. Boris, du kannst ja auch nochmal kommentieren, ob das am Ende die Lösung sein wird, mal gucken. Aber das ist das, was der Gesetzgeber auf den Weg gebracht hat.
Also aktuell ist es übrigens so, dass die gar nicht mehr so richtig gefüllt sind. Seit Corona haben wir 10, 11, 12% weniger Fälle sogar, also immer noch viele. Wir hatten mal 19 Millionen, ne? Also die Zahl von gerade eben war mal noch viel höher, weil schlichtweg zum Teil auch einfach das Personal nicht da ist, um die zu füllen. Irgendwie auch die Nachfrage runter ist. Das ist auch noch ein bisschen unklar, wurde jetzt schon mehr ambulant gemacht und kommt dann gar nicht mehr so viel an. Aber das Bettenfüllen war ja auch früher so, weil man dann diese DRG-Fallpauschale abrechnen konnte. Wenn ich jetzt das Vergütungssystem ändere, In der Reform ist zum Beispiel vorgesehen, dass diese Fallpauschale etwa halbiert wird von ihrer Höhe. Also statt vielleicht so 4.000 Euro, die man so abrechnet, nur noch 2.000. Und man eine Grundpauschale, eine Vorhaltevergütung bekommt, die unabhängig, weitgehend unabhängig erstmal von der Fallzahl ist, dann ändert sich natürlich auch die Denkweise von Krankenhäusern, auch wenn da Betten rumstehen. Also man muss, glaube ich, von zwei Seiten ran. Man muss auf der einen Seite die Kapazitäten, also das Angebot, schon bereinigen, einmal durch Schwerpunktbildung, durch Zentralisierung. Da bauen die Krankenhäuser auch immer Betten ab. Und dann gibt es schon mal weniger, die man füllen möchte, muss. Aber eben auf der anderen Seite auch immer die Vergütung mitdenken. Weil am Ende, man kann es verkürzt sagen, so wie die Vergütung ist, so ist das Vergütungssystem aufgebaut. Und das ist nicht immer vom Kosten-Nutzen-Aspekt ideal.
Haben Sie denn mal überschlagen, was so diese Maßnahmen bringen? Also jetzt hier Primärarztprinzip, Leitstelle, Reduktion Krankenhausangebot. Wenn wir, sagen wir heute von 100 ausgehen, kommen wir dann auf 90, auf 80, auf 70. Aber was kriegen wir dann runter?
Also wenn man top-down angeht und wenn man wirklich jetzt mal nochmal überlegt, also die Preise, was wir so zahlen, ne, das Beispiel von am Anfang, die sind eigentlich okay. Wir sind da nicht jetzt furchtbar teuer. Es war die Menge, die vielen, vielen Behandlungen in Anspruch nahm. Und jetzt nehmen wir mal an, wir würden so absenken auf so ein Niveau, gar nicht mal dänische oder holländische oder Verhältnisse so drumherum, die wir da Nachbarn haben, sondern 20% weniger. Ja, dann habe ich allein schon im stationären Bereich ist nicht 20% Kostenreduktion, weil ich habe ja die leichten Fälle, die ich rausnehme. Ich habe auch Fixkosten, aber vielleicht 10% weniger Kosten. Da reden wir auch schon mal über 10 Milliarden, ja, in dem Bereich. Dann auch im ambulanten Sektor. Auch da, denke ich, kann man 10% durch diese Inanspruchnahmesteuerung rauskriegen. Auch da reden wir auch nochmal über 5 Milliarden, 6 Milliarden, je nachdem, was man alles mitzählt. Also da kommt schon einiges zusammen. Und vor allem bremse ich auch ein bisschen den Anstieg, ja, der da ja immer im System mitschwingt, aus. Der ist ja viel wichtiger, dass wir nicht in diese uferlosen Sozialabgaben kommen. Und das ist, denke ich, jetzt top-down gedacht schon drin.
Wir haben noch ein paar Vergleichsdaten, ne? Also wir haben das holländische System, was ja insgesamt schon sehr gut strukturiert ist, ganz anders als Deutschland. Ja, also viel, viel besser durchstrukturiert, viel weniger in Anspruchnahme. Denen ist es gelungen, mit der Einführung dieses Selbstbehalts, die liegen auch so bei 400 Euro, die man zuerst auf den Tisch legen muss, bevor dann die Krankenversicherung greift. Damit haben die das System auch nochmal im Schnitt 10% effizienter bekommen. Ja, ich glaube, der Hebel bei uns ist größer als diese 10% mit dem Selbstbehalt. Da wird man sicherlich so gegen 20% kommen. Und der Sachverständigenrat Gesundheit hat jetzt nochmal berechnet, wie viele Milliarden man sparen würde mit einer echten Notfall- und Rettungsdienstreform. Einfach dadurch, dass die Patienten besser gelenkt, besser gesteuert sind und sind auch auf einen zweistelligen Milliardenbereich gekommen. Ja, und um das mal in Kontext zu setzen, wir haben jetzt 2024 101,5 Milliarden für die Krankenhäuser ausgegeben. Ja, das ist der Hebel, der sich dahinter verbirgt. Das macht ungefähr ein Drittel des Gesamtbudgets aus, das wir so im Gesundheitsbereich haben. Der Rest verteilt sich dann im großen Teil auf den niedergelassenen Bereichen, die Arzneimittelkosten, die bei ungefähr 55 Milliarden liegen. Das bedeutet, man würde schon irgendwas zwischen 10 und 20 Milliarden einsparen, was schon eine Menge Holz wäre. Ja, und das könnten wir gut gebrauchen an anderen Stellen.
Wobei ich dazu sagen muss, jetzt ein bisschen enttäuschen Sie mich schon, weil ich eigentlich gesagt hätte nach dem Motto, naja, wenn das System 300 Milliarden kostet und jetzt setzt die Alterung richtig ein. Alterung ist teuer. Plus, wir kriegen immer teurere Medikamente. Also ich bin ja alt, ja, mache ich Werbung für Gürtelrosenspritze. Ja, ich habe immer mich gefragt, warum so Werbung gemacht wurde. Das habe ich verstanden, weil eine Spritze kostet 60 Euro. Ist mir klar geworden, warum wir für Werbung gemacht wird, weil ich viel Geld damit verdiene. So, das heißt aber im Klartext, es gibt neue Medikamente. Neue Medikamente sind wahrscheinlich, hoffen Sie, haben sie Nutzen. Dann sind die teuer. Das heißt, wir haben eine alternde Gesellschaft, die mehr Gesundheitsleistung braucht und mit teuren Medikamenten. Das heißt, wir stehen vor einem massiven Kostenanstieg. Das war auch der Einstieg in unser Gespräch. Und jetzt sagen Sie, ja, wir machen hier ein bisschen, wir besteuern, leuchtet mir ein, wir machen Eigenbeteiligung. Übrigens, Witziger Jens Baas war gar kein so großer Fan von Eigenbeteiligung, aber ist jetzt egal. Aber dann sage ich mir, okay, und dann sparen Sie 10-15%. Dann sage ich, na gut, das ist 10-15%, das ist vielleicht der Kostenanstieg von 3 Jahren, den wir im System haben. Also das ist ein bisschen für mich die Frage, muss man da nicht viel radikaler rangehen?
Ja, wenn wir nochmal anschauen, wir geben 12,8% unseres Bruttoinlandsproduktes für Gesundheit aus. Das sind sogar mit allen anderen Leistungen jenseits der GKV 500 Milliarden Euro im Jahr. Also nur mal zum Vergleich, wir reden ja bei der Verteidigung über mindestens 2%. Ja? Die Verhältnisse im Gesundheitswesen, da haben wir also heute schon 13% Tendenz wachsend. Und wir kriegen damit ein mittelmäßiges Ergebnis. Es ist zwar nicht furchtbar schlecht, aber es ist eben auch nicht furchtbar gut, obwohl wir am meisten ausgeben im europäischen Vergleich. Wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, ja, da geht man halt auf das Niveau von Ländern, die jetzt nicht in der Mitte liegen, sondern vielleicht auch ein bisschen weiter oben, da hätte man ja locker 1-2 Prozentpunkte BIP, über das wir reden. Gut, das sind im Prinzip 1%, das sind ja so 80 Milliarden. Aber ich glaube, damit hätten wir schon einige Jahre erstmal ein bisschen diesen Anstieg aufgefangen. Und dieser Anstieg, der ist dann ja auch wieder begrenzt, wenn ich diese Leitstelle zum Beispiel habe, die Patientensteuerung.
Ja, ja, das ist richtig. Nur Sie haben ja, wir haben ja gerade gesagt, also nehmen wir mal an, wir wollen 80 Milliarden holen. Und dann habe ich jetzt gerade verstanden, ja, wir würden so 10, 15 Milliarden holen durch Patientensteuerung, durch Eigenbeteiligung, durch Reform der Ambulanz. Aber da fehlen uns ja immer noch 65 Milliarden bis zu 80 Milliarden. Wo kommen die anderen 65 Milliarden her?
Ja gut, die Beispiele waren jetzt Krankenhaus und Ambulante, also Arztpraxen. Dann kommt noch der ganze Block auch im zahnärztlichen Bereich, auch ein Riesenblock, wobei da ist schon viel privat, muss man sagen. Das müssen wir nicht unbedingt reduzieren, wenn die Leute freiwillig das zahlen. Ist ja dann nicht so Solidarsystem. Dann haben wir noch nicht über Thema Arzneimittel gesprochen, die 55 Milliarden, da ist auch ein bisschen, vielleicht auch viel drin. Vor allem die Anstiege, die wir da erwarten. Also wir durch neue Medikamente, da kann auch Christian Karmelis gleich noch was sagen, erwarten wir dort immense Anstiege. Und da kann es sein, dass ein Medikament auch mal 1 Million Euro kostet. Ja, das hilft dann auch, ja, ist dann vielleicht auch die Behandlung abgeschlossen, aber man muss sich das erstmal leisten können. Und davon gibt es mehr, individualisierte Medizin, genomische Medizin, was man da alles machen kann. Das sind ja auch die Anstiegstreiber, ja, über die man dann reden muss. Die haben wir jetzt bisher ausgeklammert.
Ich glaube, man muss auch mal dazu sagen, bisher ist es noch nie gelungen, Kosten zu senken. Ja, noch nie, ja, in irgendeiner Form. Da hatten wir vielleicht mal Effekte in der Pandemie oder so. Aber ansonsten, dass wir überhaupt mal in diesen Weg kommen, dass wir wieder einen Schritt zurückgehen, ja, das wäre schon sensationell für Deutschland. Das muss man auch mal so sagen.
Wieso haben wir das noch nie geschafft? Zu viel Lobbyismus, zu viele Interessensgruppen?
Wir hatten Geld. Also um es einfach zu machen, in den 10er Jahren, unser goldenes Jahrzehnt, da war natürlich Gesundheitswesen auch eine heilige Kuh. Und wir hatten eigentlich immer eher, wenn es ein Problem gab, Geld ins System gegeben, damit eben der Widerstand von den einzelnen Akteuren, und die sind recht mächtig, weil die ja direkt die Wartezimmer, ne, in Arztpraxen, in Apotheken sozusagen, das sich haben, und da sitzt die Wählerschaft. Ne? Also die haben schon viel Einfluss und das wollte man sich politisch einfach nicht antun. Ne? Und wenn man das Geld hat, dann kommt es da rein. Und eigentlich waren wir jetzt so vor der Bundestagswahl an dem Punkt, das haben wir halt nicht mehr, das Geld. Ne? Und deshalb müssen wir jetzt ein bisschen kreativer an die Sache rangehen. Vielleicht, was man auch noch ergänzen muss, das hatten wir ein bisschen ausgeblendet, wir haben ja auch extrem viel Regeln. Also auch Bürokratie ist ein immenser Aufwuchs gewesen. Und immer wenn Sie vielleicht eine Idee haben, so als Innovator, wie Köppel, einfach weil Sie sagen, ich kann die Prozesse besser gestalten, kommen Sie relativ schnell an irgendeine Regulatorik, die sagt, nee, das geht nicht. Naja, und dann gibt es eben einen, nämlich einen Besitzstandswahrer, der eben verliert durch die Innovation, der kann dann die Regeln nutzen und dagegen klagen. Und dann ist eben diese Innovation dahin. Und ich meine jetzt Innovation, vor allem Prozessinnovation, um effizienter zu werden. Und das wird ja alles immer ausgebremst. Und deshalb brauchen wir da auch so ein bisschen, wir nennen das im Buch die Innovationsräume, ja, in verschiedenen Hinsichten, Gestaltungsfreiheit, damit ich solche neuen Dinge, die im Grunde dann effizienter sind, auch machen darf, ohne dass immer welche, die verlieren, dann das blockieren können.
Ja gut, aber das ändert nicht an der Tatsache, dass sie was verlieren, nicht? Also ich glaube, ich meine, dass die Politik in Zeiten, wo Geld nicht knapp ist, lieber den Konflikt nicht eingeht, leuchtet mir ein. Ja, das ist menschlich, auch so doof es auch ist. Wir hätten es lieber anders gehabt. Jetzt sind die Kassen nicht mehr so voll. Gut, jetzt haben die Politiker nochmal mit der Schuldenoption nochmal wahrscheinlich Zeit gekauft. Aber im Kern ist es ja trotzdem das Problem, es gibt bei den Reformen Verlierer. Ja, also aber so, Primärärztsystem würde ich noch sagen, naja, da sind die Verlierer gar nicht mal so groß. Da wird das eher ein politisches Thema, den Bürgern nahezubringen, dass es nicht schlechter ist, sondern besser ist für sie, das Primärärztsystem. Auch Leitstellen, wenn die gut sind, glaube ich, ist eher die Frage der Kommunikation mit den Bürgern. Aber die anderen Themen, ich meine, ein Krankenhaus habe ich verstanden, wenn ich dem viel Geld gebe für Neubau, kriege ich vielleicht auch noch an Bord. Aber wir wissen, der Bürgermeister kriegt Stress, wenn das Krankenhaus geschlossen wird und dann will er das nicht haben. Die Anreize sind immer noch gegeben, dass ich irgendwie Leute im Krankenhaus haben möchte und Einnahmen habe. Das heißt, diesen Konflikt haben sie immer noch. Und dann schon die Frage, wie können sie das aufbrechen?
Ja, ich glaube, was man dem Landrat schon auch immer mal sagen muss, ist, diesen Konflikt, dass mein kleines Krankenhaus irgendwann schließt, der wird sowieso kommen. Wenn man sich mal anguckt, wie die Demografie der Pflegefachkräfte in Deutschland aussieht, und das haben wir für Nordrhein-Westfalen angeguckt, da gibt es ja eine Pflegekammer, da sind 30% der Pflegefachpersonen sind über 55 Jahre und 15% sind unter 30. Da brauche ich kein Prognosemodell. Und wir haben auch mal exemplarisch geguckt, wie die Kliniken aufgestellt sind. Die großen Kliniken haben häufig noch jüngere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber gerade kleinere Krankenhäuser haben doch ein relativ altes, das soll jetzt nicht despektierlich gemeint sein, sondern man kann auch sagen erfahrenes Pflegepersonal. Aber das bedeutet natürlich, auf einem Markt, wo ich ohnehin niemanden habe und auch niemanden nachgesetzt bekomme, wird es zwangsläufig dazu führen, dass die Krankenhäuser aus Personalgründen schließen werden. Und deswegen ist der Schritt eigentlich jetzt lieber ehrlich zu sagen, wir zentralisieren und wir bieten der Bevölkerung dafür aber eine Alternative. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja, ich muss der Bevölkerung eine Alternative anbieten, ist, glaube ich, der absolut Entscheidende. Und wenn man mal an sich selbst denkt, und wir haben jetzt gerade mit der Barmer eine große Studie auch mit Forsa gemacht, was wollen die Bürger eigentlich? Ja, wenn es um eine Leistung geht, die irgendwie, wir haben das Beispiel Lungenkrebs genommen, wenn ich besonders gut operiert werde, bin ich dafür bereit, auch lange zu fahren? Natürlich sind die dazu bereit. Ja, ein Großteil der Bevölkerung ist dazu bereit, lange Anfahrtswege in Kauf zu nehmen, wenn ich dafür eine bessere Behandlungsqualität bekomme. Was sie aber wollen, und das müssen wir lösen, und das müssen wir von der Struktur her lösen, im Notfall muss ich gut versorgt sein. Und zwar egal, wo ich bin. Egal, ob in der Großstadt oder irgendwo auf dem Land, wo meine Strukturen anfangen, so langsam wegzubrechen. Und ich glaube, das müssen wir der Bevölkerung auch ein Stück weit gewährleisten, dass das so ist. Und das ist etwas, was in Deutschland so in den Köpfen drin ist, muss aber in Zukunft nicht immer ein Krankenhaus sein. Ja, wenn wir davon wegkommen, von diesem Grundgedanken, da muss immer ein Krankenhaus stehen, dann lösen wir sehr viele Probleme. Und ich will mal ein Beispiel sagen, die Amerikaner haben ja ähnliche Probleme. Ein riesiges Land mit einer riesigen Fläche, ja, deutlich weniger Ärzte pro Kopf als wir in Deutschland. Und die machen, um das mal als Beispiel zu nennen, so 24/7 Walk-in. Ja, das sind im Prinzip Notaufnahmen ohne Betten, die stehen solitär. Und die arbeiten den größten Teil der Notfälle auch in ländlichen Regionen sehr gut ab. Ja, und das heißt, nur die Fälle, die wirklich sehr schwer sind, die werden dann weiter transportiert. Und in Deutschland haben wir Gott sei Dank einen extrem gut ausgebauten Rettungsdienst, mit dem man das machen könnte, dass man ins nächste Krankenhaus kommt. Aber ich habe vor Ort eine Möglichkeit, dass ich im Notfall immer gut behandelt werde. Und ich glaube, den Weg muss man gehen. Und ich finde es auch nicht richtig, politisch immer zu sagen, es bleibt alles so, wie es ist. Es wird keine Einschränkungen geben. Ja, das ist aus unserer Sicht Quatsch. Ja, das kann nicht so bleiben, wie es ist. Alleine schon, wenn man nochmal an diese Pflegezahlen denkt. Das heißt, wir müssen jetzt auch mal ehrlich kommunizieren. Wir haben nicht das Personal, um das aufrechtzuerhalten, was wir haben. Aber wir können euch eine Alternative anbieten, aber die wird in Zukunft nicht immer Krankenhaus heißen.
Jetzt ist das Gesundheitsministerium, ist ja nun seit Jahren schon an diesen Themen befasst. Okay, wir haben gesehen, in den guten Jahren hat man keinen Reformbedarf gesehen. Für mich ist es so, die Vorschläge, die Sie machen, sind jetzt ja nicht überraschend. Sie haben ja offensichtlich sehr viel Erfahrung mit den Ministerien und mit den Politikern und so weiter. Warum tun wir uns so schwer mit einer Reform?
Wenn ich mal anfangen darf, ich glaube, es sind zwei Gründe. Das eine ist, Deutschland ist per se vom Mindset, wie man heute so sagt, jetzt nicht besonders reformfreudig. Ja? Das hat auch was damit zu tun, dass wir natürlich auch immer gut gelebt haben mit dem, was wir hatten. Ja, hohe Lebensqualität, hoher Standard, wir haben alles in der Nähe. Und wir trennen uns ganz ungern von diesen Dingen. Und das gilt in der Gesundheit wie für andere Teilbereiche. Das ist ein Teil, der es so schwierig macht. Der zweite Teil ist, gerade was die Krankenhäuser betrifft, unser Föderalismus. Ja, der grundsätzlich ja was Gutes ist, der dafür da ist, dass man zentralistische Systeme verhindert. Ja, wir sehen jetzt gerade auch den Unterschied zu Amerika, finde ich, ein Stück weit. Föderalismus hat sicherlich ein paar ganz gute Seiten, aber er hat den großen Nachteil, dass die Länder für die Planung der Krankenhäuser zuständig sind und der Bund für die Vergütung. Und das ist eigentlich relativ strikt voneinander getrennt. Das ist sicherlich ein Riesenproblem. Und dann kommt dazu, dass viele Player im Gesundheitswesen sehr schnell mit der Ethikkeule schwingen. Ja, so haben wir es auch beschrieben bei uns im Buch. Und sagen, nein, da bricht die Versorgung sofort zusammen, was einfach nicht stimmt. Aber dann hat man sofort wieder was gesetzt, was Reformen schwierig macht. Deswegen ist Deutschland ein wirklich besonders schwieriges Umfeld, gerade was Gesundheitsreformen betrifft. Meine Empfehlung wäre, dass die nächste Bundesregierung klar sagt, das sind unsere Fernziele, da müssen wir hin, da kommen wir gar nicht drum herum, wegen Personal, wegen Kosten. Wir können uns darüber unterhalten, wie wir das ausgestalten. Aber der Weg dahin und die Ziele sind klar. Und die müssen wir vorgeben. Und das haben wir in dieser Form bisher nicht gehabt. Und das geht natürlich weit über eine Legislaturperiode hinaus. Ja, wenn ich solche Reformen plane, dann gelten die für in 10 oder 15 Jahren. Genauso wie sie für jetzt gelten müssen. Und ich glaube, das ist der Weg, wie wir eine Möglichkeit hätten, da rauszukommen. Die Dänen haben uns das vorgemacht. Die haben es parteiübergreifend gemacht. Ja, die haben das aus dem politischen Tagesgeschäft ein Stück weit rausgenommen. Dazu werden wir in Deutschland nicht kommen, aber wir kommen hoffentlich zu diesem Punkt, dass wir mal so eine Langzeitplanung mit klaren Zielen haben. Und dann können ja die Player im Gesundheitswesen sagen, okay, vielleicht ist der Weg der bessere, aber dein Ziel wird nicht mehr gerüttelt.
Was mir auch immer mal so kommt, ist, das Gesundheitswesen ist ja extrem komplex, weil es reguliert ist, hochreguliert. Ja, wir haben ja immer mehr Regeln und dann frage ich mich manchmal, wenn man jetzt eine gute Reformidee hat, wie setzt man die eigentlich in diesem hochkomplexen System dann auch in die Realität um? Weil man ja so viel Feinheiten beachten muss. Also man ändert ja nicht nur eine Regel und jetzt ist dieser Preis eben anders und dann ist gut oder die Subvention ist weg. Sondern man muss sich da genau auskennen. Das macht dann auch selbst eine Reform, ja, äußerst komplex. Also Beispiel, wir reden dann immer von Bürokratieabbau. Und das ist natürlich in der gesamten Gesellschaft und Wirtschaft, aber eben auch im Gesundheitswesen ein Riesenthema. Nur das dann herunter zu deklinieren, ja. Wo kann ich denn jetzt was abbauen? Manche Bürokratie ist ja auch sinnvoll, manche nicht. Und das macht es dann selbst die Reform wieder komplex, weil ich schon auf so ein verdammt hohen Komplexitätsniveau aufsetze. Der grüne Wiese-Ansatz zu sagen, naja, dann schmeißen wir jetzt alles mal über den Haufen, schreiben das Sozialgesetzbuch neu. Und wie wird man es idealerweise und dann auch patientenzentriert aufbauen? Das ist eben praktisch nicht machbar. Ne? Und so zieht sich's dann. Also die Dänen haben zum Beispiel auch 15 Jahre gebraucht für ihre Reform. Die haben halt früher angefangen und sind inzwischen gut durch.
Na gut, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, die Dänen haben früher angefangen, die Dänen machen andere Dinge besser als wir. Sie haben gerade schön beschrieben die Grabenkämpfe, wie argumentiert wird. Und dann würde ich sagen, die Voraussetzung, dass überhaupt Reformen passieren können in Deutschland, ist doch, dass die Kassen leer sind.
Ja, also ich glaube, das muss man ganz klar so sagen. Sonst nicht. Und das gilt auf allen Ebenen. Das gilt auf der Bundesebene, Landes- und auch auf der kommunalen Ebene. Ich habe jetzt wirklich bestimmt 15 Jahre, wo ich viel mit Kommunen zu tun habe, Landkreise. Und jetzt, ne, die letzten 3-4 Jahre hat es angefangen, die Defizite ihrer Krankenhäuser wachsen ins Unermessliche. Also Beispiele. In einem Landkreis, der durchaus groß ist, hat man locker 40 Millionen Euro Defizit, das ich schultern muss, ja. Aber Tendenz steigend. Oder hier dort 20 Millionen, da 30, manche sogar bis 100 Millionen, wenn sie so ganz große Stadt sind, Unikliniken auch. Und jetzt kommen selbst reiche Landkreise in Süddeutschland. Die müssen jetzt unbedingt was tun, weil sie sonst ihre Kreisumlage erhöhen müssen. Und das macht es dann wieder auch schlecht. Also dann lieber doch das Krankenhaus reformieren. Übrigens eine schöne Analyse, die wir mal gemacht haben, die das deutlich zeigt. Wir machen einmal im Jahr Jahresabschlüsse von Krankenhäusern analysieren. Bundesweit eine tolle große Stichprobe. Und da haben wir auch viele kommunale Krankenhäuser mit Jahresabschlüssen drin. Und jetzt haben wir mal einfach zwei Gruppen gebildet. Die eine Gruppe, die haben reiche Landkreise, also reiche Träger. Ne? Die anderen Kommunalen haben arme Landkreise, die können nichts zuschießen. Und was glauben Sie, welche Krankenhäuser schneiden wirtschaftlich gut ab und welche wirtschaftlich schlecht? Ja, die Krankenhäuser mit dem armen Landkreis, die haben immer so vielleicht eine rote Null, ja, so einigermaßen, während die Krankenhäuser mit dem reichen Landkreis bei minus 20, minus 30 Millionen herumblungern. Und das liegt einfach daran, dass kein Handlungsdruck ist. Und dann wird halt irgendwas fortgeführt, damit man keine Aufstände hat in einem Dorf oder in einer kleinen Stadt. Das zeigt ziemlich deutlich, ne? Es geht nur da.
Vielleicht kann man sogar da ein bisschen überspitzen, ne? Deutschland bewegt sich eigentlich nur in der Krise, ja? Das haben wir in der Pandemie gesehen. Da haben Dinge funktioniert, die vorher nie funktioniert haben. Und da wird jetzt auch dieser Punkt kommen, wenn das Geld ausgeht oder der Politik klar wird, dass die Sozialabgaben was mit Lohnnebenkosten und Lähmung der Wirtschaft zu tun haben. Ich bin mir nur nicht so ganz sicher, ob das in Berlin schon so angekommen ist in der Form, wie wir das zum Beispiel in diesem Prognosemodell dargestellt haben. Ich glaube, das Entscheidende wird erstmal sein, klar zu machen, wir haben jetzt eine echt neue Situation, die wir noch nie hatten in dieser Form. Ja, 50% Lohnnebenkosten. Welches Auto soll da in Deutschland noch vom Band laufen? Ja, um das mal überspitzt zu formulieren. Ich glaube, der Schritt muss sein, dass in Berlin total klar ist, wir steuern auf eine Situation hin, da können wir noch so viele Unterstützungen und Investitionen machen, da können wir auch die Steuern hier und da noch ein bisschen absenken. Das wird das Ganze so sehr toppen, dass die Wirtschaft so stark gelähmt wird, dass wir jetzt handeln müssen. Und das Problem ist, wenn wir so lange warten, bis wir bei 45%, 46%, 47% sind, dann ist es zu spät. Weil die Hebel, die wir einsetzen, jetzt mal abgesehen von der Selbstbeteiligung und vielleicht Arzneimittelkostendämpfung, die brauchen Zeit im Gesundheitswesen. Und deswegen müssen wir da ran. Und man muss ehrlicherweise sagen, und das ist vielleicht nochmal der letzte Punkt dazu, dazu gehören natürlich auch die Rentenbeiträge. Ja, Sozialversicherung, Abgaben setzen sich natürlich nicht nur aus der Krankenversicherung zusammen, sondern natürlich haben wir auch ein Riesenproblem mit den Rentenbeiträgen durch den demografischen Wandel in den nächsten 10 Jahren.
Das ist definitiv klar. Das war auch schon Thema in diesem Podcast. Aber mal so, ich halte mir mal fest. Die Hütte muss brennen und was passiert? Eigentlich brennt die Hütte schon. Wir können nur hören von den Politikern erkennen, dass die Hütte schon brennt. Und die gute Nachricht ist aber, wenn man Ihren Ausführungen glaubt, es gibt Hebel, die wir aktivieren können, um den Kostenanstieg etwas zu stabilisieren, zu bremsen und uns Zeit zu kaufen für weitergehende Reformen, die aber auch noch Potenziale bieten würden.
Dem kann man vollkommen zustimmen. Genau das ist der Punkt. Die Hebel sind da. Nur man braucht jetzt auch den Mut. Und das bedeutet auch, wir brauchen eine Gesundheitsministerin, die bereit ist, sich jetzt in den Wind zu stellen. Das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt, weil das ist unangenehm mit den ganzen Playern, die wir im Gesundheitswesen haben. Wenn die Ethikkeule direkt geschwungen wird, dass irgendwelche Patienten sterben, das muss man ein Stück weit auch politisch aushalten können. Ich glaube, das ist etwas, wo wir gut dran täten, wenn wir jetzt auch wirklich mit Mut voranschreiten, weil das ist die einzige Chance. Und das betrifft auch sowas wie Digitalisierung, da haben wir wenig drüber gesprochen, aber wenn wir nach Spanien gucken, Katalonien, ja, die vernetzen einfach die ganze Region jetzt miteinander. Ja, da sagt das Ministerium, ich möchte, dass Krankenhäuser, Praxen und andere Daten zusammengeführt werden. Und das wird jetzt gemacht. Ja, das macht die freie Wirtschaft. Ja, man schreibt das Ganze aus. Ja, und das machen die sicherlich auch gut. Und damit entsteht natürlich ein riesen Effizienzsprung. Ja, wenn plötzlich die Daten zur Verfügung stehen. Ich habe die auch für die Forschung. Ich habe auch sowas wie Start-ups kann ich daraus generieren, weil die plötzlich Datenzugriff haben für KI-Modelle. Und.
Na gut, und wir müssen natürlich auch dann natürlich die Datenschutzvorstellungen in Deutschland etwas anders handhaben, weil sonst habe ich die Daten ja nicht. Ich meine, das kommt ja noch ins Ziel, oder?
Und das ist ein Punkt, wir sind ja alle in der Europäischen Union und haben die gleichen Regeln, was Datenschutz angeht, theoretisch. Und trotzdem kriegt es ein Land wie Estland oder auch Dänemark hin, eine elektronische Patientenakte, die gut funktioniert und Datenschutz irgendwie auch regelkonform ist, aber wir eben nicht. Diese Hebel, ja, das sind keine Hirngespinste, das zeigt auch der internationale Vergleich. Also einfach zu schauen, wie viel Geld gebe ich ins Gesundheitswesen? Da haben wir überdurchschnittlich. Und was kriege ich heraus an Qualität? Das ist eher Mittelmaß. Das zeigt doch, dass es Hebel geben muss. Ja. Deshalb sind das keine Hirngespinste, aber es ist natürlich, das dann auch in die Umsetzung zu bringen. Und auch die Richtigen und die Großen zuerst zu ziehen, das ist die Kunst. Ne?
Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und auch den gewissen Optimismus, den Sie verbreitet haben, weil Sie gesagt haben, es würde ja theoretisch gehen.
Danke auch.
Vielen Dank.
Keine zwei Trader sind gleich. Ob du von Analysen oder von Instinkt geleitet wirst, Kraken Pro wurde für dich entwickelt, nach deinen Ansprüchen. Das heißt individuell anpassbare Layouts, jede Menge Trading-Widgets und nutzerdefinierte Watchlists genau dort, wo du sie brauchst. Besuche pro.kraken.com. Trading Crypto ohne Kompromisse. Powered by DLT Finance, einer Marke von DLT Securities GmbH und DLT Custody GmbH. Beide Unternehmen agieren mit Zulassung der BaFin.
Während du mich reden hörst, zerlegt Daisy Apples iPhone-Demontageroboter, ein iPhone, in viele recycelbare Teile. So gewinnt Apple mehr Materialien zurück als mit herkömmlichen Recyclingmethoden. Danke, Daisy. Es steckt mehr in einem iPhone.
Du willst dein Business aufs nächste Level bringen? Mit HubSpot und der integrierten KI erledigst du mehr als je zuvor. Dank Breeze Agents schaffst du in wenigen Sekunden, was sonst Stunden dauert. Du kannst deinen Kundensupport verfünffachen und 10-mal mehr Content generieren. Und Breeze Copilot liefert dir die Einblicke, um Vertriebserfolge in erstaunlich kurzer Zeit zu erzielen. HubSpot. Erstaunliches Wachstum. Erstaunlich einfach. Starte jetzt auf hubspot.de/KI.
Halten wir fest, ohne grundlegende Reformen steigen die Sozialabgaben bis 2035 auf über 50%. Und das ist weder für die Wirtschaft gut, noch für die Arbeitnehmer. Wir müssen dringend umsteuern. Der Hauptkostentreiber ist sicherlich die übermäßige Inanspruchnahme medizinischer Leistungen. Die eigentlichen Leistungen sind gar nicht so teuer, aber Deutschland hat eine extrem hohe Inanspruchnahme. Deshalb müssen wir Anreize dafür setzen, dass man weniger oft zum Arzt geht. Ohnehin ist es so, dass der sehr einfache Zugang zu allen Versorgungsstufen dazu führt, dass die Bürger das Gesundheitssystem übernutzen. Was wir brauchen, ist ein effektives Steuerungselement, das Patienten gezielt durch das Gesundheitssystem führt. Deshalb auch der Vorschlag, auf ein Primärarztsystem zu gehen und Leitstellen einzurichten. Diese haben eine Gatekeeper-Funktion, weil sie im Prinzip steuern und eben dafür sorgen, dass wir nicht übermäßige doppelte Untersuchungen oder Dreifachuntersuchungen mit entsprechenden Kosten durchführen. Die Eigenbeteiligung finde ich auch eine gute Idee. Es ist moderat und durchaus zumutbar und gibt vor allem eine wichtige Indikation, damit die Bürger verstehen, dass Medizin eben wertvoll ist, aber auch etwas kostet. Wir müssen sicherlich Kapazitäten im Krankenhausbereich abbauen. Jens Baas hat im Februar sehr gut erklärt, warum das so schwierig ist politisch, aber natürlich sinnvoll. Und wir müssen generell die Pflegekräfte anders motivieren, besser bezahlen und das Ganze über Digitalisierung effizienter organisieren. Im Kern ist es so, die Reformen sind möglich, sie setzen aber politischen Mut und vor allem Ehrlichkeit voraus. Die Politik muss der Bevölkerung ehrlich kommunizieren, dass diese Veränderungen notwendig sind und nicht alles so bleiben kann wie bisher. Idealerweise gelingt es, hier eine parteiübergreifende Unterstützung zu organisieren, so wie es auch beispielsweise in Dänemark gelungen ist. Wir werden schon in den nächsten 12 Monaten sehen, ob die Regierung den Mut findet, diesen unbequemen, aber wichtigen Weg zu beschreiten. Bleibt mir, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen erneut sehr herzlich fürs Zuhören zu danken. Ich freue mich wie immer auf Ihre Fragen, Ihr Feedback, Kritik und Anregungen und natürlich auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag. Ihr Daniel Stelter.
BTO Beyond the Obvious featured bei Handelsblatt.